Der Musiksalon. Mit Wilhelm Senkowitsch.
Nun haben wir ihn also überstanden, den 150. Geburtstag von Arnold Schönberg. Niemand, der sich für die sogenannte klassische Musik interessiert, konnte das überhören oder übersehen. Bei den Festivals, allen voran in Salzburg und auch in den Konzertprogrammen aller bedeutenden Häuser, war die Musik von Arnold Schönberg, und zwar nicht nur jene aus der spätromantischen Phase, sondern auch die avancierte, zum Teil zwölftönige, in der berühmten Zwölftonmethode komponiert, omnipräsent. Zaungäste, die sich mit der sogenannten modernen Musik bis heute nicht anfreunden können, obwohl sie schon 100 Jahre alt ist, staunen vielleicht über diesen Schönberg-Hype, aber vielleicht sind sie auch ein wenig interessiert, wie denn dieser Arnold Schönberg zu Arnold Schönberg werden konnte, zu dem Vater der Modernen. Sein Name ist für Veranstalter bis heute eigentlich nahezu tabu, denn in dem Moment, wo Schönberg auf dem Programm steht, kaufen die Leute keine Tickets mehr. Warum ist das so? Wie wurde Schönberg zu Schönberg? Also, wenn Sie ein bisschen interessiert sind, dann bleiben Sie dran. Willkommen im Musiksalon. Flirrende Farben, breitströmende Melodien und eine Harmonik, die so klingt, als wollte man Wagners Tristan und Isolde sanft und ausdrucksvoll weiterführen, weiterdenken, weitersingen. Die verklärte Nacht nach einem erotischen Gedicht von Richard Dehmel, für Streichsextett komponiert und dann für Streichorchester bearbeitet von Arnold Schönberg. Wenn es ein Stück gibt, das von diesem Komponisten wirklich häufig auf den Konzertprogrammen aufscheint, dann ist es dieses. Eine Tondichtung, knapp eine halbe Stunde und pure Spätromantik. Richard Wagner war der Abgott jener Generation, das ist Wien um 1900, und die Farben, die schillernden Harmonien, die erinnern uns vielleicht auch ein wenig an die optischen Begleitumstände bei den führenden Malern jener Generation. Denken wir nur an den Goldflitter bei Gustav Klimt. Arnold Schönberg, ein Komponist ganz auf der Höhe seiner Zeit, denn das, was wir gerade gehört haben, das war den Musikfreunden damals der Inbegriff der Moderne. Das galt als sehr fortschrittlich, manchen war es schon viel zu kühn. Wenn diese Menschen gewusst hätten, was die Musen mit Arnold Schönberg im kommenden Vierteljahrhundert noch alles vorhaben wollten. Zunächst aber Schönberg, der Spätromantiker, ein Zeitgenosse von Richard Strauss. Man kann es hören, Und die beiden Männer haben einander zunächst gegenseitig doch ziemlich geschätzt und Richard Strauss war es, der Schönberg auf ein modernes Theaterstück von Maurice Maeterlinck aufmerksam gemacht hat, Pelléas und Mélisande, nicht ahnend, dass Claude Debussy in Paris zur selben Zeit dieses Stück zur Oper machen würde. Schönberg machte sich an die Arbeit und verarbeitete den Stoff. Ganz im Stil der Verklärten Nacht, aber diesmal für ein riesengroßes Orchester gesetzt, wie er es bei Richard Strauss gelernt hat in den Tondichtungen, zu einer einsätzigen, dreiviertelstündigen symphonischen Dichtung. Und da entspinnt sich die Liebesszene von Pelléas und Mélisande im Zentrum des Werks. Nun wirklich wie ein Nachecho von Tristan und Isolde. Das ist Musik jener Jahre, in denen auch Richard Strauss, nicht nur Arnold Schönberg, an die Grenzen der sogenannten Tonalität gegangen ist, Musik geschrieben hat, die in ihrem Ausdrucksbedürfnis weit über alle harmonischen Kühnheiten der Wagner-Generation hinausgegangen ist. Und irgendwann war eine Grenze erreicht, wo man wirklich nicht mehr sagen konnte, in welcher Tonart diese Musik nun eigentlich steht, wo der Grundton ist. Strauss hat irgendwann die Notbremse gezogen und gesagt, also ich kann in den Kühnheiten meiner Salome und der Elektra aus psychologischen Gründen die Gesetze der Harmonik vielleicht verletzen, aber weiter als bis hierher kann man nicht gehen. Arnold Schönberg war da ganz anderer Ansicht. Er ging weiter, er sprengte die Grenzen der Tonalität und eröffnete der Musikgeschichte neue Räume, wo die Gesetze von Dur und Moll gar nicht mehr herrschten. Richard Strauss ist denn auch von Schönberg abgerückt. Er hat ihm in späteren Jahren zwar als Jurymitglied noch einen Kompositionspreis zugestanden, fand aber dem armen Schönberg, dem kann niemand mehr helfen. Es wäre besser, er würde Schneeschaufeln gehen. Was hat auch den Kollegen, der ja nun höchst aufgeschlossen gewesen ist, ursprünglich so gegen den Wiener Meister der Moderne aufgebracht? Da war eine neue Ästhetik, eine kargere Instrumentierung plötzlich, aber Schönberg war noch besessen von der Idee, die klassischen Formenwelten zu erneuern. Er sah sich als Nachfolger von Haydn, Mozart und Beethoven, er sah sich als Nachfolger und Vollender der österreichischen und deutschen Klassik und Romantik. Also hat er natürlich auch sich an der symphonischen Form erproben müssen. Und er hat nun keine große Symphonie komponiert, sondern eine einsätzige, auch sogenannte Kammersymphonie, sein Opus 9. Von ihrer inneren Energie her ist diese Symphonie eine viersätzige Symphonie, wie wir sie von Beethoven, Brahms oder auch Bruckner kennen, aber das Ganze ist eingedampft in einen durchkomponierten einsätzigen Verlauf, ein bisschen so wie in der Tondichtung Pelléas und Mélisande, von der wir gerade einen Ausschnitt gehört haben, aber konzentrierter, eine Symphonie und vor allem viel kürzer. Die Formen sind sozusagen eingedampft wie im Druckkochtopf. Pausenlos in 20 Minuten läuft da die ganze formale Prozedur einer viersätzigen Symphonie vor uns ab. Und das Ganze entfaltet solche Energien, dass sich wirklich die tonalen Gravitationszentren bald gar nicht mehr ausmachen lassen. An die Stelle von Dreiklängen stehen sehr oft Quartenharmonien und die sind ja ganz unsicher, da kann man dann nicht sagen, wo hier der Grundton ist. Und doch ist Schönberg hier im kleinsten Rahmen eine große Symphonie gelungen und der Schluss klingt ein bisschen wie eine der Apotheosen in den Finalsätzen der viel längeren Symphonien von Anton Bruckner, nur halt von einem Kammerorchester musiziert. Konzentration der Aussage auf das Wesentliche. Das war das Motto Schönbergs in den ersten Jahren des 20. Jahrhunderts. Eine Symphonie, alle vier Sätze, also konzentriert, zusammengefasst in Kurzform. Da genügte dann auch ein kleines Kammerorchester. Das war eine neue Ästhetik, die die Hörer vor den Kopf gestoßen hat. Nicht nur wegen der Auflösung der Harmonien und der frappanten Kürze, große Gesten im kleinen Rahmen sozusagen. Aber in einigen Momenten auch dieser Kammersymphonie kehrt wieder der klangsinnliche Farbenmaler Schönberg zurück, der ja auch bildender Künstler war und seine Gemälde und Zeichnungen im Stil des Expressionismus angefertigt hat. Er hat auch mit Instrumentalensembles gemalt. Wir haben es schon gehört, vor allem in der verklärten Nacht. Da gibt es Momente, wo die Musik sich scheinbar nicht mehr an der Zeitachse entlang entwickelt, sondern wo die Vertikale wichtig wird. Die Klänge, Die Klänge stehen für sich, da gibt es dann weder Melodie noch Rhythmus, sondern nur noch Klang. In der Kammersymphonie gibt es mittendrin Momente, wo sich die Klangfarbe entfaltet wie eine exotische Blüte. Auflösungserscheinungen. Auflösungserscheinungen gab es bei Arnold Schönberg in jenen Jahren nicht nur musikalisch. Er hatte Mathilde Zemlinski geheiratet, die Schwester seines Freundes und Kompositionslehrers Alexander von Zemlinski, lebte in scheinbar glücklicher Ehe mit zwei Kindern und er hatte einen genialen jungen Nachbarn, den Maler Richard Gerstl. Und der hat sich in Mathilde Schönberg verliebt und es begann eine Affäre. Das wurde offenbar die Schüler Schönbergs. Anton von Webern und Alban Berg haben sich bemüht, Mathilde zu überreden, doch wieder zu ihrem Gatten zurückzukehren. Und das tat sie dann auch mit fatalen Folgen. Richard Gerstl hat Selbstmord begangen. Eine Katastrophe im Hause Schönberg, die durch die folgende weitergeführte Familienidylle nur halbwegs kamoufliert werden konnte. Es ist wahrscheinlich kein Zufall, dass im zweiten Satz des zweiten Streichquartetts von Arnold Schönberg plötzlich der liebe Augustin erscheint. Das berühmte Volkslied »Alles ist hin«. Alles ist hin, singt der liebe Augustin. Und genau inmitten des zweiten Streichquartetts von Schönberg verläuft die Bruchlinie zwischen der Tonalität, also dem, was wir als Dur und Moll identifizieren können, und der sogenannten Atonalität, wo wir in der Musik keine Grundtöne mehr ausmachen können. Die Klänge können sich in alle Richtungen bewegen. Es gibt keine Gravitationszentren mehr. Und auch hier gibt es wieder Musik, der Farben, der fragilen Klanggebilde und alles löst sich in duftige Klangnebel auf. Und Schönberg wählt, wie zuvor Beethoven in der Symphonie und in seiner Zeit natürlich Gustav Mahler, die Singstimme. Nur bei ihm ist es nicht im symphonischen Bereich, sondern in der Kammermusik. Erstmals Sopran und Streichquartett und der Sopran singt nach Worten von Stefan George. Ich fühle Luft von anderen Planeten. Neues musikalisches Weltall. Schwerelos kann die Musik jetzt schweben. Zunächst empfindet Schönberg das als absolute Befreiung. In kürzester Zeit entsteht nun eines seiner bedeutendsten Werke, Erwartung. Ein Monodram, ein kurzes, einaktiges Musiktheaterwerk, gedichtet von Marie von Pappenheim, die psychedelische Studie einer Frau, die einsam im Wald auf der Suche nach dem verlorenen Geliebten ist und ihn am Schluss vermutlich tot, vielleicht aber auch überhaupt nur in ihrer Fantasie wiederfindet, während sich die Musik buchstäblich in Luft auflöst. Inspiration eines Komponisten hat also mit den alten harmonischen Gesetzen nun alle Fesseln abgeworfen. Wir sind auf dem Höhepunkt des musikalischen Expressionismus. Jedes Wort, jede Silbe findet ihre musikalische Entsprechung. Und der Maler Schönberg, der mischt auf der Orchesterpalette immer neue Klangabstufungen und koloristische Effekte an. Er arbeitet wirklich auf einer Palette. Auf einer Farbpalette in Klängen. Und Klänge und der unmittelbare musikalische Ausdruck, sie ersetzen, was früher der Musik Halt gegeben hat. Wie gesagt, Melodie, Harmonie, ja sogar Rhythmus. Und die Stücke, die werden immer kürzer. Vor allem dort, wo es keine Texte gibt. Im Falle der Erwartung gibt es das Libretto, das musikalisch sozusagen illustriert werden kann und das eine gewisse Grundlänge vorgibt. Aber selbst dort, wo Schönberg Texte wählt, wählt er in dieser Phase seines Schaffens oft ganz kurze Gedichte, eine Folge von Kleinstgedichten namens Pierrot Lunaire, aus dem Französischen übertragen von Otto Erich Hartleben. Schönberg bedient sich also dabei der französischen Moderne. Albert Giraud hat 1893 diese mondsüchtigen Gedichte veröffentlicht und Schönberg bündelt sie über Auftrag einer etwas überspannten, reichen Diseuse namens Albertine Zähme, die sich weiß als Clown geschminkt hat und diese Gedichte dann in Schönbergs Vertonung vorgetragen hat. Hier ist alles neu, alles radikal. Es wird nicht gesungen wie bei Liedern, es wird auch nicht gesprochen wie im Theater, sondern es wird sozusagen auf Tonhöhen rezitiert. Bis heute weiß man nicht ganz genau, wie das wirklich vernünftig aufgehen kann, aber es ist eine Idee, auch den Singstimmen oder Sprechstimmen zu einem avantgardistischen Klanggewand zu verhelfen. Und dieser erstaunliche Singsang dieser Pierrot Lunaire-Gedichte ist umfangen von einem minimalistischen Instrumentalgewebe. Das ist Kammermusik, eine Art von inwendigem Theater für den Salon. So etwas hat es wirklich noch nicht gegeben. Und die Idee dazu stammte von Albertine Zähmle selbst. Sie hat irgendwie gespürt, dieser Mann, der da in Wien komponiert, ist imstande, alle Grenzen zu sprengen. In seinem Tagebuch notiert Schönberg am 28. Jänner 1912: Vorschlag zu Frau Dr. Zehmes Vertragsabsichten, einen Zyklus Pierrot-Linéaire zu komponieren. Stellt hohes Honorar, 1000 Mark in Aussicht. Habe Vorwort gelesen, Gedichte angeschaut, bin begeistert. Glänzende Idee, ganz in meinem Sinn. Würde das auch ohne Honorar machen wollen.
Du nächtig todeskranker Mond, dort auf des Himmels schwarzem Fühl, dein Blick so fiebernd übergroß, bannt mich wie fremde Melodie. Des Himmels schwarzem Fühl. Den Liebsten, der im Sinnenrausch gedankenlos zur Liebsten geht, belustigt deiner Strahlenspiel dein bleiches, qualgebornes Blut. Du nächtig todeskranker Mond.
Wenn es einen Gegenpol gibt zu Richard Wagners Theaterästhetik, dann war er hier mit dem Pierrot-Linéaire von Arnold Schönberg erreicht. Der Wagnerianer Schönberg hat sich zum Antipoden gewandelt, ohne aber den Anspruch auf höchsten musikalischen Ausdruck aufzugeben. In der neuen Ästhetik der Atonalität, wo es, wie gesagt, keine Gravitationszentren mehr gab, an denen man sich orientieren konnte, war eine Entwicklung jenseits des Textes, wie wir gerade im Pierrot-Linéaire erlebt haben, in der Instrumentalmusik kaum noch wirklich denkbar. Da ging es um Klanggesten, um den puren Ausdruck einer momentanen Befindlichkeit. Und wenn dieser Ausdruck formuliert war, dann war das Stück auch schon wieder zu Ende. Die kurze Ära der musikalischen Atonalität bei Arnold Schönberg und seinen Schülern Berg und Webern markiert auch die Epoche der musikalischen Aphorismen. Das war eines der Klavierstücke Opus 19 von Arnold Schönberg. Also kürzer geht es nun wirklich nicht. Ein Ausdruck und fertig. Schönbergs Schüler haben diese aphoristische Methode übernommen. Alban Berg, der immer als geborener Musikdramatiker in großen Formen gedacht hat, nur ganz kurzfristig, sind nicht seine allerbesten Werke, die in diesem Stil entstanden sind. Anton von Webern aber hat diesen musikalischen Aphorismusstil perfektioniert. Und im Vorwort zu dessen 6 Bagatellen für Streichquartett, da schreibt Arnold Schönberg im Juni 1924 den interessanten Satz: Man bedenke, welche Enthaltsamkeit dazu gehört, sich so kurz zu fassen. Das war natürlich nicht nur auf Webern gemünzt, sondern durchaus auch auf sein eigenes Schaffen. Allerdings war Schönberg wie Berg nicht unbedingt glücklich damit, dass sich im weiten, schier endlosen Weltall der Atonalität offenbar mit Sinn nur so kurze Musik schreiben ließ. Ohne das auszusprechen, empfand der Komponist die neue Richtung wohl als eine Art Sackgasse. Und er suchte nach Auswegen, innerhalb des atonalen Raums neue Möglichkeiten zu finden, um Musik über längere Strecken sinnvoll zu organisieren, ohne die alten tonalen Gravitationszentren wieder in ihr Recht zu setzen. Es sollte also nicht harmonisch zugehen, weil ein Grundton alle anderen dominiert, sondern die 12 Töne der chromatischen Skala sollten sozusagen kommunistisch organisiert gleichberechtigt sein. Und da hat er nun lang herumgetüftelt und zur Steuer der Wahrheit muss man sagen, Schönberg war nicht der Einzige. Auch der Österreicher Josef Matthias Hauer hat ein 12-Ton-System entwickelt, wohl aus ähnlichen Nöten, aber mit ganz anderen Effekten. Jedenfalls hat Anfang der 20er Jahre in seinem Haus in Mödling der Erfinder jener 12-Ton-Methode, die Musikgeschichte geschrieben hat, den staunenden Gästen eines Abends die neue Methode vorgestellt. Das ist einen eigenen Podcast wert. Kurz gesagt, es wurde so organisiert, dass wenn ein Ton der 12-Ton-Reihe erklungen war, erst alle anderen 11 Töne erklungen sein mussten, bis der erste Ton wiederkehren durfte. So sollte also ein gleichberechtigter Klangraum entstehen. Wie auch immer, damit muss man sich nicht aufhalten. Schönberg hat immer gesagt, das ist ein reines Hilfsmittel. Er schreibe 12-Ton-Musik und nicht 12-Ton-Musik. Die Betonung war ihm wichtig. Und seine Klangvisionen, von denen wir schon Kammermusik und orchestralen Bereich verschiedene Beispiele gehört haben, die hat er auch in der 12-Ton-Methode weiterentwickelt. Auch mit großem Orchester, ganz pittoresk. Das Hauptwerk der frühen 12-Ton-Phase Schönbergs sind die Orchestervariationen Opus 31 von niemand Geringeren als Wilhelm Furtwängler und den Berliner Philharmonikern uraufgeführt. Und da steht am Anfang, bevor noch das Variationsthema, natürlich zwölftönig, präsentiert wird, ein gigantisches Crescendo, das sozusagen den neuen endlosen Klangraum vor uns auffaltet. B-A-C-H. Wer genau aufgepasst hat, am Schluss zitiert die Posaune im Piano diese vier Buchstaben in Tönen. B-A-C-H, also Bach. Johann Sebastian Bach. Nicht mehr Wagner. Bach war der neue Gott von Arnold Schönberg. Und das wird im folgenden Schaffen ziemlich wichtig werden. Denn es ging ihm nicht nur darum, wie früher große Orchesterwerke zu schaffen mit der neuen Methode, sondern er wollte die klassischen und die barocken Formen neu beleben im atonalen Raum mit Hilfe seiner 12-Ton-Methode. Das war scheinbar ein Widerspruch und es ist vielleicht wirklich nicht ganz einfach. In der folgenden Musik aus der Suite Opus 25, einem Klavierwerk auf Bachschen Formen beruhend, ein Menuett auszumachen. Musik Jene Instrumentalwerke, in denen Schönberg mit seiner Zwölftonmethode versucht, klassische und barocke Formen wiederzubeleben, die sind vielleicht jene, die sich am schwersten beim ersten Hören entschlüsseln lassen. Leichter tut sich der Konsument immer dann, wie schon in der atonalen Phase, wenn Texte dabei sind und wenn diese Texte und deren Gehalt auf die Musik direkt ausstrahlen, wenn die Musik diese Texte illustriert und kommentiert. So gibt es denn in der großen zwölftönigen Oper Moses und Aaron, von der nur zwei Akte vollendet wurden, allerdings sind diese absolut spielbar und erweisen sich immer wieder als sehr erfolgreich, auch Momente, die zurückweisen auf die Klangexperimente, auf jenen Schönberg, der zwar jetzt mittlerweile auf der Horizontalachse die Musik zwölftönig organisiert, aber im Vertikalen immer noch nach neuen Klangabenteuern sucht. Und wie er schon im Pierrot Linaire die Singstimme oder Sprechstimme revolutioniert hat mit musikalischen Mitteln, gibt es auch im Moses vielschichtige Chor- und Gesangs- bzw. Sprechpassagen, die vollkommen neue akustische Erlebnisse bieten. Etwa in den geheimnisvollen Chorpassagen, die die beiden vollendeten Akte der Oper verbinden. Weniger unmittelbar erschließt sich, wie gesagt, die späte Instrumentalmusik Schönbergs. Da finden wir oft ein Notenbild, das aussieht wie ein spätes Beethoven-Adagio, nur dass beim Hören überhaupt keine Bezüge mehr zur gewohnten Dur-Moll-Harmonik bestehen. Von Ferne erinnert die Musik natürlich an bekannte romantische Ausdrucksklänge, aber innerhalb einer Klangarchitektur in einer höheren, unbekannten Dimension sozusagen. Der Hörer muss jede einzelne Linie des kompositorischen Geflechts für sich verfolgen, wenn er verstehen will, was der Komponist wollte. Das heißt, hören als Arbeit. Das ist natürlich im Wesentlichen auch bei Beethoven oder Brahms gefordert, aber man kommt bei diesen Komponisten auch ohne die akustische Konzentrationsübung, dieses Mikado-Spiel, leichter zu einem Hörgenuss. Der ist dann halt ein bisschen weniger informiert, wenn man so will. Die Befriedigung, die es uns gewohnheitsmäßig verschafft, wenn die Stimmen in der Vertikale zu vertrauten Harmonien finden, die wird uns bei Schönberg und seiner Gefolgschaft versagt. Dennoch erschließt sich manches, vor allem im Spätwerk Schönbergs, dann dank des unüberhörbaren Ausdruckswillens. Hören wir zum Beispiel den Beginn des langsamen Satzes des vierten Streichquartetts. Es beginnt mit einer Unisono-Linie aller vier Instrumente und faltet sich dann wiederum auf. Man muss das hören, wie man ein abstraktes Gemälde anschaut. Musik nach der Zwölftonmethode. Die hat die Welt der musikalischen Moderne radikal verändert. Die nächste Generation hat dann mit Experimenten begonnen, nicht nur die Tonhöhen, sondern auch die anderen Parameter der Musik, also Rhythmus oder Tondauer und so weiter, mathematisch ausgeklügelt festzulegen. Damit war die sogenannte serielle Musik geboren. Boulez, Stockhausen, das sind die Namen, die man kennt. Die haben sich zwar ganz woanders hin entwickelt, dann aber von hier aus ihr eigenes Terrain zu erobern begonnen. Das große Publikum fand dann bald die Modernen, die haben sich in einen Elfenbeinturm begeben und dorthin wollte ihnen wirklich nur ein kleinster Kreis folgen. Die anderen, die haben es mit jenen Wiener Musikfreunden gehalten, die schon anno 1913 eine bemerkenswerte Trennlinie gezogen haben. Innerhalb weniger Wochen fand nicht nur die Erstaufführung des spätromantischen Oratoriums Gurrelieder statt, im Wiener Musikverein ein Triumph sondergleichen, Musik, wie wir sie gehört haben in der Verklärten Nacht oder in Pelléas und Mélisande. Eine große Liebesgeschichte wiederum, etwas, was Tristan und Isolde von Wagner weiterzudenken versucht. Und wenige Wochen später ein Konzert mit Werken Schönbergs und seiner Schüler, das zum größten Skandal geworden ist, den das Wiener Musikleben je gesehen hatte. Der Saal wurde polizeilich geräumt. Das Konzert konnte gar nicht zu Ende gespielt werden. Damit waren die Grenzlinien gezogen. Auf der einen Seite der Schönberg, den man noch gelten lassen wollte, spätromantisch, ein bisschen so wie Richard Strauss, also gerade das, was man als modern empfunden hat, aber auch akzeptiert hat. Und auf der anderen Seite der quasi verrückte Spinner, der alle Gesetze außer Acht gelassen hat. Daran hat sich bis heute nicht viel geändert. 100 Jahre später ist der Name Arnold Schönberg, wie gesagt, noch immer ein Reizwort. Und wenn er auf den Programmzetteln aufscheint, dann geht der Kartenverkauf zurück. Natürlich wird nach Aufführungen wie den zwölftönigen Orchestervariationen mittlerweile viel gejubelt, vielleicht aber doch auch ein wenig pflichtschuldigst. Man will ja nicht zurückstehen hinter den neuesten Erkenntnissen, auch wenn die nicht mehr so neu sind, sondern wie gesagt schon 100 Jahre alt. Aber Dirigenten, die mit Musik von Arnold Schönberg, wirklich Erfolg haben möchten, die setzen doch nach wie vor die verklärte Nacht aufs Programm. Daran werden wir so schnell nichts ändern. Damit ist mein kleiner Versuch, die Karriere von Arnold Schönberg musikalisch ein wenig Revue passieren zu lassen, zu Ende gegangen. Wie gesagt, die Zwölftonmethode als faszinierende Möglichkeit, Musik neu zu organisieren, die ist einen eigenen Podcast wert. Den finden Sie unter www.diepresse.com/podcast. Es ist eine kleine Analyse der Orchestervariationen Opus 31 von Variation zu Variation kommentiert. Also, wenn Sie es weiter versuchen möchten, sind Sie herzlich eingeladen. Danke fürs Zuhören.
Der Musiksalon mit Wilhelm Senkowitsch.